Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch heute haben wir wieder eine spannende Gästin, mit der wir uns gleich über sich und ihren Lebensweg unterhalten wollen. Bevor wir allerdings hier unsere Gästin begrüßen, bin ich an dieser Stelle wie immer ein klitzekleines bisschen latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, mir geht's gut. Hallo Marc, hallo Christiana. Unser heutiger Gesprächspartner war schon mal bei uns zu Gast, denn mit ihr und ihrer Kollegin, Dr. Christine Weber, haben wir über das so wichtige Praxisthema Daten Governance gesprochen. Die Folge werden wir entsprechend noch verlinken. Jetzt wollen wir sie aber noch ein bisschen besser kennenlernen und ihren Werdegang beleuchten. Ihre Jobbezeichnung klingt schon mal extrem spannend, denn sie ist Executive Data Management Consultant und Head of Competence Center Data Management bei dem Unternehmen Edigma in Hamburg. Ob ich das jetzt so alles richtig ausgesprochen habe und was das überhaupt ist und wie ihr Tag so aussieht und vieles andere mehr, werden wir jetzt entlocken, weil Marc wird sich bestimmt total freuen, weil er diesmal nicht alleine unter Juristen ist. Jedenfalls ganz herzlich willkommen, Dr. Christiana Klingenberg.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr. Mal gucken.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wie immer wollen wir ja mit unseren Interviews da ansetzen, wo die Leute Abitur gemacht haben, also die ganze weite Welt offen hatten. Was war es denn bei dir, nachdem du das Zeugnis der Reife hattest? Was hast du da gemacht?
Ja, das Zeugnis der Reife hat offenbart, dass mir im Prinzip drei Punkte gefehlt hatten, um meinen Studiengang der Biologie anzutreten, was ich immer wollte, schon immer. Ich wollte immer Biologin werden, Meeresbiologin, dann später nur noch Biologin. Aber es hat auf den ersten Sprung einfach nicht geklappt. Damit stand für mich einfach auch fest, ich habe Zeit. Ja, und ich wusste auch, in der Ausbildung in dem Sinne wollte ich eigentlich gar nicht machen. Das heißt, ich hatte ungefähr 2 Jahre Zeit und hatte mich dann relativ schnell entschieden, eine Auslandserfahrung zu machen und bin dann nach Brasilien gegangen. In Brasilien konnte ich knapp 2 Jahre in einem Zentrum für Rekuperation von also drogenabhängigen und alkoholabhängigen Frauen dort mitarbeiten. Und das habe ich dann tatsächlich gemacht. 1 Jahr und 8 Monate nach dem Abitur. Ja, kann man
sagen. Ich muss mal kurz nachfragen, weil ich bin ja da neugierig. Jetzt ist bekanntermaßen spricht man in Brasilien Portugiesisch und meines Wissens lernt man normalerweise Portugiesisch nicht irgendwo an gymnasialen Oberstufen oder so etwas. Wie hast du Portugiesisch gelernt, um dich da vor Ort umschlagen zu können?
Ja. Also ich hatte, noch in Deutschland hatte ich den einen oder anderen Kurs bei der Volkshochschule belegt, auch als Vorbereitung und bin dann in Brasilien wirklich auf sehr, sehr viele geduldige Menschen gestoßen, die mit sehr viel Geduld mir das Portugiesische beigebracht haben. Ich bin in der ersten Zeit immer mit diesen gelben Wörterbüchern dann unterm Arm umgerannt und mir dann meine Sätze habe ich mir vorher aufgeschrieben, die ich dann irgendwo so sagen wollte. Am Anfang war auch noch Englisch gut möglich, aber man ist ja dann im Alter, wo man das also sehr, sehr schnell lernt, wenn man sich irgendwie darauf einlässt, und so wurde das tatsächlich dann auch ja relativ flott, konnte ich dann auch Portugiesisch zumindest dann sprechen. Und später hatte ich dann auch noch tatsächlich Freunde, die mir dann später auch noch ja im schriftlichen Portugiesisch sehr geholfen haben, wo dann also jede E-Mail, die ich dann später schrieb, korrigiert zurückkam, was mir dann später auch im Studium sehr geholfen hat. Aber das war so Learning by Doing und das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung.
Jetzt nimm uns so ein bisschen mit kurz auf diese Reise nach Brasilien virtuell. Jetzt bist du eine junge Dame damals gewesen und jetzt geht man in ein Land, wo es ja durchaus ein bisschen an Armut gibt und auch Elend gibt und gleichzeitig dann aber auch noch mit Menschen in Kontakt kommen, die jetzt auch nicht gerade eine Phase in ihrem Leben haben, die wahrscheinlich besonders super ist. Wie war das für eine junge Dame, genau in so einer Situation dann auf die andere Seite der Welt zu gehen?
Ja, also es war tatsächlich Abenteuer, kann man so sagen, ne? Aber mein Ziel war einfach, ich wollte raus einfach. Ich wollte wirklich raus und mal weg und so weit weg, dass es auch irgendwie ausgeschlossen war, dass meine Eltern mich übers Wochenende besuchen. Das hatte ich dann also damit geschafft. Ich bin allerdings jetzt nicht ganz alleine gewesen, weil ich ja, wie gesagt, in diesem Zentrum war, also in dieser, wie soll man das sagen, Entzugsklinik. Also das waren, kann man sich vorstellen, wie große Versenden mit Häusern und Werkstätten, wo man dann also alles dann entsprechend machen konnte. Und dort waren also neben mir auch noch andere freiwillige Deutsche, die Ähnliches vorhatten wie ich. Und das Ganze wurde von der katholischen Kirche auch geleitet und koordiniert. Und fairerweise muss man sagen, dass der Pater, der das damals initiiert hatte, war auch Deutscher. Also es war klar, irgendwo, wenn ich es wirklich brauchte, dann waren auf jeden Fall deutschsprachige Menschen in meiner Nähe, die mir dann hätten auch helfen können. Aber das war einfach, es war okay. Ich brauchte da jetzt im ersten Augenblick nicht übermäßig viel Hilfe oder so, weil ja, sich alle Seiten irgendwie darauf eingelassen hatten und dann konnte das Abenteuer beginnen und es begann auch. Ja, so kann man das sagen.
In dem Alter geht man an solche Sachen zum Teil ja noch relativ naiv dran, was glaube ich auch ganz gut ist, weil wenn man vorher wüsste, was einem da so alles begegnet, wird man es wahrscheinlich auch gar nicht machen. Wie sah denn so dein Tag da aus? Also was hast du da den ganzen Tag gemacht? Was waren deine Tätigkeiten?
Genau, also meine Funktion war eigentlich nur eine unterstützende. Also man kann sich das so vorstellen, das waren also immer Gruppen von Frauen, also 10 bis 15 Frauen, die unter der Leitung von zwei weiteren Frauen standen, die also das Tagwerk organisiert hatten und die Verantwortung für die Gruppe trugen. Und meine Aufgabe war einfach im Prinzip zu unterstützen und zu helfen, wo ich konnte, ohne Sonderrolle irgendwie einzunehmen oder Welpenschutz zu bekommen oder so, sondern ganz normal mitzuarbeiten. Und das ging dann eben morgens los, dass man eben aufstand, wie alle anderen auch, die Zimmer aufräumte, Betten machte. Dann dadurch, dass es von der katholischen Kirche war, dann erstmal auch gerne morgens dann erstmal so eine kleine Mini-Andacht auch machte, dann in diesem spirituellen Setup den Tag besprach. Dann ging es weiter zum Frühstück, dann Arbeit. Arbeit war immer unterschiedlich, oft in Werkstätten, wo man dann Dinge hergestellt hat, was dann später zum Verkauf zur Verfügung gestellt war. Oder teilweise auch Gartenarbeit oder Hausarbeit oder Küchendienst, was eben so abgemacht war. Dann gab es irgendwann eine Mittagspause mit Mittagessen und am Nachmittag ging es dann weiter bis hin dann zum späten Nachmittag. Dann gab es Kaffee, dann konnte jeder so seine Klamotten waschen, Freizeit, was auch immer da möglich war. Und dann abends irgendwann nochmal nach einer Tagesbesprechung, ja, Ruhezeit und
ja. Hattest du denn dort dann auch Freizeitmöglichkeiten, dass du am Wochenende irgendwo mal hinfahren konntest mit den KollegInnen?
Ja, also dadurch, dass ich ja freiwillig war und jetzt nicht in Abhängigkeit von Alkohol oder Drogensucht dort war, hatte ich auf jeden Fall die Möglichkeit, am Wochenende dann einfach auch das Zentrum zu verlassen und mich mit anderen Menschen zu treffen, andere Dinge zu machen, zu bereisen oder so. Und das habe ich auch regelmäßig gemacht.
Ja. Gut. Jetzt irgendwann ist diese Zeit mal zu Ende gegangen. Was ist denn dann passiert? Bist du einfach nach Hause geflogen und hast gesagt, so, jetzt studiere ich Biologie, wo ist mein Studienplatz oder wie lief es da für dich?
Ja, tatsächlich so ähnlich. Also meine Eltern haben mich dann abgeholt, ja, das war das Zugeständnis, das ich dann gemacht habe. Also wir sind jetzt noch ein bisschen rumgereist und dann war ich in Deutschland und dann ging es dann auch schon los mit dem Studium der Biologie und glücklicherweise in Tübingen. Und Tübingen hat auch traditionell...
Schon mal verwechseln.
Ja, sehr starke Beziehungen nach Brasilien, also auch mit Ausbildungsprogrammen und so weiter und so fort. Und habe ich also sehr schnell rausgekriegt, wer da auch in der Biologie dafür zuständig war und habe mich einfach dann diesen Lehrstuhl gehängt und habe halt geguckt, was die machen. Ne? Und konnte dann während des Studiums ein Austauschjahr nochmal in Brasilien machen, konnte dann mal die praktischen Teile der Diplomarbeit auch in Brasilien machen, bin zwischendurch noch im Rahmen von irgendwelchen Hiwi-Verträgen nach Brasilien gefahren und habe dann noch Sachen gemacht und habe dann am Ende auch die Promotion in Brasilien gemacht.
Ja, stopp. Du hast jetzt erstmal dein Diplom in Tübingen gemacht.
Ja.
Und ich persönlich habe recht wenig Ahnung von Biologie. Aber was ich immer so mitbekomme, ist, man kann dann auch relativ viel irgendwie im freien Feld machen. Man kann aber auch eigentlich den ganzen Tag nur im Labor sitzen als Biologe und dort seine Promotion machen. Wie war das für dich? Wo bist du denn überwiegend nachher gelandet? Was war denn so dein Themenschwerpunkt für deine Promotion?
Ja, Themenschwerpunkt, jetzt nicht lachen, Ameisen tatsächlich, ja. Also ich habe viel mit Ameisen gearbeitet und es ging in Brasilien eigentlich immer um pilzzüchtende Ameisen. Also man kennt ja die Blattschneiderameisen, das ist eine Teilgruppe dieser pilzzüchtenden Ameisen und die haben mich dann sozusagen mein ganzes Leben in Brasilien begleitet, indem ich erstmal tatsächlich mit diesen blattschneidenden Ameisen gearbeitet habe, da einen Teil der Biologie untersucht habe und später dann bei der Promotion mir eine kleinere Gruppe, aber auch pilzzüchtend rausgesucht habe. Und die habe ich dann in verschiedenen Disziplinen auch untersucht, also Biologie, auch ein bisschen Genetik, solche Sachen. Und dann war ein guter Mix zwischen Feldarbeit, Laborarbeit, ja, aber grundsätzlich eher so Feld-, Wald- und Wiesenbiologie.
Okay, jetzt hat man irgendwann seine Promotion in dem Fachgebiet und korrigier mich, dann gibt's ja irgendwann so den Punkt, wo man sich jetzt überlegen muss, versuche ich jetzt irgendwie Professor zu werden oder irgendeine Postdoc-Stelle an Universitäten zu bekommen, was unglaublich schwer ist. Oder ich muss mit dem, was ich jetzt gerade promoviert habe, versuchen, in der freien Wirtschaft Geld zu verdienen. Wie war das für dich?
Genau, also ich hatte auch da wieder Glück. Ich hatte die Möglichkeit, noch während der Promotion und eigentlich auch schon während der Diplomarbeit Kontakte zum Naturkundemuseum in Karlsruhe aufzubauen. Mhm. Und wir hatten damals auch ein großes Forschungsprojekt in Brasilien, in Manaus, und hatte mich also da auch immer mal wieder mit den Kollegen ausgetauscht, hatte die auch in der Feldarbeit unterstützt, und die hatten dann gefragt, ob ich nicht die Möglichkeit hätte, im Rahmen eines Projektes in Karlsruhe selber nochmal zu unterstützen. Mhm. Und das war natürlich für mich super. Das heißt, ich konnte aus Brasilien dann auch zurückreisen nach Deutschland, konnte auf der einen Seite meine Dissertation fertig schreiben, und auf der anderen Seite konnte ich dann einfach nach Karlsruhe ins Naturkundemuseum und bin dann in das nächste Ameisenprojekt praktisch reingerutscht. Das macht man ja typischerweise dann nur in Teilzeit, sodass sich das ergänzt. Und da war ich noch im Naturkundemuseum, ich glaube so 2,5 oder 3 Jahre, bis das dann durch war. Und erst dann war eigentlich so der Sprung in die freie Wirtschaft. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du in den 2 bis 3 Jahren? Und da war dann tatsächlich so diese Brücke von Ameisen hin zu Datenbanken. Das war wann war das, 2004, 2006, sowas in der Richtung. Und es gab damals unheimlich viele Projekte, die sich mit Digitalisierung von musealen Sammlungen auseinandersetzten. Mhm. Ja, also man suchte da also tatsächlich auch Experten, die auf der einen Seite eine gewisse digitale Affinität haben, auf der anderen Seite auch diesen musealen Hintergrund haben, auch bei Naturkundemuseum. Das heißt, ich bin da in ein Projekt gerutscht, wo ich letztendlich die Aufgabe hatte, bestimmte Ameisen aus den deutschen Museen zu digitalisieren. Das heißt also abzufotografieren und die Daten so zu erfassen, dass sie später in eine große Datenbank überführt werden können. Und das war sozusagen die Brücke dann hinterher zu den Daten an sich.
Aber ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es wurden Leute gesucht, die also eine digitale Affinität haben. Jetzt sage ich mal, bist du ja bis dahin, wie heißt es, Biologin gewesen, die auch viel draußen war. Hattest du denn so eine digitale Affinität oder war das eher so, ach, die Gummistiefel gerne, den PC eher nein? Wie war das für dich?
Nee, ich hatte das schon tatsächlich. Also ich fand das von Anfang an spannend. Also während ich studierte, gab es dann die ersten PCs. Ich hatte dann irgendwann auch einen und war also ganz stolz. Ich hatte in der WG einen Informatiker, ja, der mir auch sehr viel gezeigt hatte, wo man da auch ein bisschen in Berührung kommt. Und ich fand das unheimlich spannend, ja, dass man das nicht alles irgendwie noch per Hand aufschreiben musste, sondern dass das also wirklich irgendwie digital ging und man konnte seine Schrift nicht lesen und da konnte man es dann lesen. All solche Sachen, das hat mir also immer schon Spaß gemacht und habe auch immer dafür gesorgt, dass ich irgendwie relativ schnell auch eine passende Ausstattung hatte. Ne? Also ich glaube, ich habe dann irgendwann mein erstes Notebook noch gebraucht, gekauft und so, aber ich war total happy, weil ich eben damit alles machen konnte. Ne? Diskettenlaufwerk und solche Sachen, also was man damals hatte.
Ja. Also ich finde das ja schon super. Also ich weiß schon, womit wir das Video bewerben werden. Ne? Die Frage, wie digitalisiert man Ameisen, finde ich jetzt schon super. Aber dann ist ja trotzdem immer noch die Frage, also wenn ich ein bestimmtes Projekt habe, in deinem Fall die Ameisen, und das muss digitalisiert werden, das kann ich alles verstehen, aber bin jetzt schon sehr gespannt, wie kommt der Drive dahin zu sagen, ich will die Grundlagen verstehen. Ich will nicht nur bestimmte Daten in Excel oder in eine Datenbank eintragen, sondern ich will die Grundlagen von Datengovernance, Datenmanagement im weitesten Sinne verstehen und dann nicht nur verstehen, sondern auch beruflich irgendwann machen und lass die Ameisen Ameisen sein. Also wie kommen wir, jetzt bin ich total gespannt auf den Spannung, auf den Twist in dieser Geschichte.
Ja, also der Twist ging eigentlich so, dass irgendwann auch im Naturkundemuseum die Zeit der Projekte vorbei war. Ja, also da ging es nicht weiter.
Und irgendwann sind alle Ameisen gezählt, okay.
Ja, die Ameisen gezählt, ja, und also.
Oder das Geld ist alle.
Wollte ich nicht. Also der Wettbewerb ist schon sehr hart in dem Umfeld, ne? Mhm. Und dem wollte ich mich nicht stellen. Vor allen Dingen, wenn du das machst, auch wenn du Forschungsprojekte selber beantragst, musst du eigentlich immer damit rechnen, dass du einfach so Leerzeiten hast, wo du einfach gucken musst, wie, mit welchen finanziellen Mitteln kannst du denn da überhaupt noch da irgendwie weiterarbeiten. So. Das heißt also, für mich war klar, das hat irgendwo ein natürliches Ende und es war aber auch irgendwo okay. Und ich in meiner unendlichen Naivität habe dann mitgekriegt, dass 3 Häuser weiter in Karlsruhe irgendwann mal eine Messe stattfand für IT-Berufe. Karlsruhe hat ja auch das KIT, stark in Informatik. Auf jeden Fall war da irgendwie eine Messe und dann habe ich einfach nur mir eine Handvoll Visitenkarten in die hintere Hosentasche gesteckt und habe gesagt, so, ich bin mal weg. Und ich wollte eigentlich nur rauskriegen, ob es da für so Menschen wie mich grundsätzlich mal eine Möglichkeit gibt. Mhm. So, das war so die Aufgabe, die ich mir selber gestellt hatte. Und in der Tat, es gab sie. Und ich bin da auch unter anderem bei dem Stand des Unternehmens Unisurf in Pforzheim gelandet. Und die suchten natürlich jetzt keine Biologen mit Ameisenerfahrung, ne, ist klar. Aber sie suchten irgendwie Menschen, die sich das vorstellen können, mal ein bisschen was anderes zu machen, die sich ja auch in neue Themen irgendwo einarbeiten können und die einfach auch vielleicht Lust haben, mal ein bisschen was anderes zu machen, ne? Also jetzt nicht nur Programmierer oder so, sondern eher schon Richtung Free Sales, Software und so weiter und so fort. Und das habe ich mir mal angeschaut und habe gedacht, na, warum eigentlich nicht? Ne? Also ich kann ja eigentlich nichts verkehrt machen und das Anschauen ist ja auch okay. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann irgendwann bei der Unisurf anfing im Bereich von Pre-Sales. Und Unisurf ist halt bekannt, dass sie Softwarelösungen für Datenqualität machen. So, da war ich dann auf einmal bei der Datenqualität. Die kümmern sich sehr um Adressdaten, teilweise auch um personenbezogene Daten, Unternehmensdaten. Und der Geschäftsführer der Unisurf damals, der hatte dann mir eine Schulung, eine Weiterbildung, auch eine mehrjährige Weiterbildung zum Thema Datenqualität empfohlen, habe ich da hingeschickt und dann hatte ich also sozusagen Blut geleckt und das Feuer war entfacht und bis heute lodert es.
Jetzt können wir direkt natürlich die Frage stellen, was findest du an Daten so spannend?
Also, ja, das ist irgendwie, ich kann es gar nicht so genau sagen, aber also es ist erstmal, glaube ich, nicht sichtbar. Also man sieht sie schon auf dem Rechner an irgendeiner Oberfläche, aber sie fließen ja von A nach B und sie ermöglichen unheimlich viel, ja, wenn man also systematisch damit umgeht. Es ist damals noch und heute in Teilen auch, man sieht es, also man weiß eigentlich noch gar nicht, was man alles damit machen kann. Ja, also man ist heute weiter und jeden Tag passiert mehr, aber immer wieder gibt es ja auch neue Herausforderungen. Jetzt haben wir ja aktuell ganz viel KI. Also das ist ja auch noch ein Anwendungsfeld, was noch gar nicht so alt ist, ne? Und das war ja damals auch alles noch nicht so weit, wie es heute ist. Und was mir da auch geholfen hat, und vielleicht waren es damals zufällig nur die Daten, war einfach so diese strukturierte Herangehensweise an ein Problem. Also das ist das, was du in der Naturwissenschaft auch lernst. Du hast ein Problem, du kennst dich nicht aus, du recherchierst, wie kannst du damit umgehen und probierst dich praktisch aus. Und das kannst du eigentlich von der Methode her, von der Struktur her auf sehr, sehr viele andere Disziplinen übertragen. Und das hatte ich dann gemacht und das hat einfach ganz gut funktioniert. Und dann kam ich da in ein Team und auch die haben mich wieder aufgefangen. Und ja, dann gab es diese spannende Software und die konnte es wirklich machen. Und ich war einfach fasziniert auch irgendwie davon, was da auf einmal alles geht. Und dann nahm so seinen Lauf.
Dass du akribisch und geduldig arbeiten kannst, hast du ja bei den Ameisenprojekten wahrscheinlich bewiesen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das da schon braucht, diese Eigenschaften. Und
ja, du brauchst auch einfach vor allen Dingen auch eine Neugier, ne? Also nicht aufzugeben, sondern auch zu verstehen, wie funktioniert das. Also ich habe viel im Pre-Sales gearbeitet. Die Aufgabe zu Beginn war einfach auch diese Software für Adressqualität und Dublettenfindung und solche Sachen auch Kunden vorzustellen, ne, was man damit, also die Möglichkeiten, die man hat, teilweise auch kleinere Workshop, wie installiere ich das, wie bediene ich das und solche Sachen. Und auch diese Weitergabe von Wissen, ja, also auch das fasziniert mich, ja, wenn man dann am Ende eines langen Tages dann da rausgeht und man hat so das Gefühl, wow, das war richtig cool, die hatten ihren Spaß, ich hatte meinen Spaß, alle haben mal was voneinander gelernt. Das ist so das Beste, was einem passieren kann, bis heute noch.
Cool. Konntest du damals schon halbwegs absehen, was das, also von welchem Zeitraum sprechen wir, wo du von den Ameisen zu den Daten gewechselt bist? Was war das für ein Zeitraum?
War 2008.
Okay.
Ja, aber die Ameisen haben mich eigentlich noch bestimmt 10 Jahre oder so weiter begleitet.
Okay, aber ließ sich damals schon irgendwie erahnen, welchen Drive dieses Thema Datenmanagement irgendwie nehmen würde mit den digitalen Möglichkeiten, die da vielleicht kommen. Gut, KI konnte man da in der Form wahrscheinlich noch nicht erahnen, aber hast du gedacht, okay, das ist auch ein Markt mit Zukunftspotenzial, da wird mir so schnell nicht langweilig, oder hast du das einfach gemacht, weil du gesagt hast, da habe ich Bock drauf?
Also ich habe schon, glaube ich, schnell erkannt, dass das was mit Zukunftspotenzial war, weil wir waren ja alle gut beschäftigt, ne? Und ich bin dann auch gerne zu Konferenzen gegangen und hatte da auch eine Netzwerkgruppe und so, und die Probleme oder die Herausforderungen, die man dort besprochen hat, die erforderten in irgendeiner Art und Weise Lösungen. Ne? Also wie kriegt man das einfach hin? Wie kriegt man diese Daten irgendwo in den Griff? Und das hat mich eigentlich irgendwie tatsächlich fasziniert. Und je mehr ich dann irgendwie lernte und auch, ich bin ja so ein Büchermensch, ne? Also ich kaufe ja gerne Bücher und lese sie dann auch gerne, seltener, aber immerhin. Und dieses Wissen, was man dann hat und dieses Übertragen dieses Wissens auf andere Herausforderungen, um dann nochmal eine neue Lösung zu finden oder so, das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht. Da hast du natürlich bei Daten, ja, sag ich mal, volles Tablett, ne?
Bis heute. Das ist ja auch vor allem theoretisch branchenunabhängig, weil Daten gibt's überall, ne? Und dann kannst du ja sagen, jetzt interessieren mich die Ameisen nicht mehr, sondern interessiert mich ein anderes Feld und kommst theoretisch in jeder Branche gleichermaßen gut unter, weil es ja nicht um die, häufig gar nicht so sehr um die konkreten Daten, sondern um die Struktur davon geht.
Ne? Genau, es geht um die Struktur, ja.
Dann kommen wir mal jetzt so langsam aber sicher mal so im Hier und Jetzt an. Was?
Vorher habe ich noch eine Frage, zeitlich vorher. Du bist, wenn ich das deinem LinkedIn-Profil entnehme, im Mitte 2018 in ein neues Unternehmen gewechselt.
Ja.
Zur MSG. So. Jetzt ist das ja, muss ich unseren Zuhörern, Zuschauern nicht erklären, der Zeitraum, wo die Datenschutzgrundverordnung kam. Im Mai 2018 ist sie anwendbar geworden. Hat die DSGVO in irgendeiner Art, was heißt in irgendeiner Art und Weise, aber hat sie einen starken Einfluss auf deine Tätigkeit gehabt, vielleicht sogar auf die Entscheidung, in ein anderes Unternehmen zu wechseln? Hat das dein ganzes Berufsfeld vielleicht nochmal geändert?
Also die Entscheidung zu wechseln, die lag definitiv nicht an der DSGVO. Ne? Ich habe ja auch bei der UNICEF habe ich sehr viel gemacht. Also nicht nur in Pre-Sales, sondern tatsächlich später auch in der Beratung, im Produktmanagement, im Innovationsmanagement. Also ich konnte mich da wirklich gut austoben. Aber irgendwann hast du dann irgendwie, da war bei mir klar, ich muss jetzt auch mal was anderes sehen. Die DSGVO, die spielte natürlich irgendwo immer eine Rolle, also auch schon bei der Unisurf, wenn die mit personenbezogenen oder Party-Data, wie man so schön sagt, arbeiten, dann kannst du das Thema ja eigentlich gar nicht irgendwie ausklammern. Und da gab es natürlich auch Diskussionen, wie man sowas am besten adressiert und angeht. Ich habe später tatsächlich bei der MSG in einem Projekt intensiv gearbeitet, wo es auch um die Datenschutzgrundverordnung ging, wo es darum ging, also auch tatsächlich Konzepte zu entwickeln, wie man bei einem großen Projekt die DSGVO auch in die Praxis letztendlich irgendwie auch umsetzen kann. Ne? Also da ist viel entstanden, auch in Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden. So hatte ich also ein Team auch, die alle fleißig mitgearbeitet haben, dass also bestimmte Dinge einfach wasserdicht sind, auch oder zumindest, was heißt wasserdicht, dass eben so DSGVO-konform wie möglich einfach auch umgesetzt werden. Ne? Und das hat auch Spaß gemacht. Also da musste ich mich tatsächlich auch richtig intensiv mit der DSGVO auseinandersetzen. Da habe ich dann auch diese Fortbildung gemacht dann zum Datenschutzbeauftragten. Das ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her. Oder sogar noch länger. Aber das war spannend. Und dann habe ich einfach auch, also das war, wie soll ich sagen, das war eine interessante Erkenntnis. Und zwar war die Erkenntnis die folgende. Die Leute, die mit Datenmanagement arbeiten, ja, die wollen eigentlich von der DSGVO nicht wirklich immer was wissen oder so. Ne? Das ist so, ja, so legal und Gesetz und nicht handelbar und Verordnung, ach, hör mir auf, ja. Die Leute dann, die aus dem Datenschutz kamen, die sagen, boah, nee, Datenmanagement, also theoretisch und Rechner und IT, nee, hör mir auf. Und wenn man aber mal, und dann habe ich das mal wirklich übereinander gelegt und habe gesagt, cool, ich verstehe beide Welten. So schwer ist es eigentlich gar nicht. Und ich finde mich tatsächlich wieder und habe nur gedacht, also wenn ich das anwende, was ich bei Data Governance und Datenmanagement gelernt habe auf die DSGVO, dann habe ich den Schlüssel zur Umsetzung in der Hand. Also viel ist es gar nicht. Und das war für mich also wirklich ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, ja, läuft. Fand ich cool.
Okay. Hat das denn eine Änderung in deiner Arbeit gebracht, insofern, als dass jetzt vielleicht mehr Anfragen zum Thema Datenmanagement, Datengovernance bei dir gelandet sind, weil die DSGVO kam, weil viele gesehen haben, ich muss irgendwie meine Daten managen, auch wenn ich nur im Grunde unterscheiden muss zwischen Personen- und nicht personenbezogenen Daten? Oder hat das keinen wirklichen Impact auf dich und deine Tätigkeit gehabt?
Also es schwingt immer mit, ne? Also es ist was sehr, sehr Präsentes. Aber es hat nicht immer zwingend Auswirkungen auf die operative Umsetzung. Ne? Aber bei allem, was man im Datenmanagement macht, ist sofort auch die Frage, Achtung, wie geht ihr denn mit solchen DSGVO-nahen Themen um? Also wer ist der Datenschutzbeauftragte, was machen die und wie ist das denn eigentlich bei euch geregelt? Ja. Ne? Also aber das sind jetzt nicht die klassischen Projekte, in denen ich heute arbeite, aber ich muss natürlich im Hinterkopf haben.
Ganz banal gefragt, hast du da, haben die Kunden, war die DSGVO für deine Kunden ein Grund, dann dich zu beauftragen, war das ein treibender Faktor wahrscheinlich auch. Ne?
Genau, also es war ein Riesenteam, ja, und tatsächlich war in diesem Team, brauchte man jetzt noch jemanden für das ganze Thema DSGVO, also Umsetzung und eben gucken, dass es auch so passt. Und das hat sich einfach angeboten. Ne? Das Team ist hinterher auch gewachsen. Und so, ich bin da so sozusagen so reingerutscht. Nicht, dass ich aktiv danach gesucht habe, ich bin aber reingerutscht und wie gesagt, habe das auch als Gewinn empfunden, muss ich sagen. Mhm.
Sehen ja nicht alle so, den, die DSGVO als Gewinn.
Nein, also die Umsetzung und das Verständnis, das Zusammenspiel zwischen Datenmanagement, Data Governance und DSGVO, das war wirklich also so ein Eye-Opener und habe gesagt, ja klar, logisch. Ja, warum so schwer?
Ja. Gut, dann mal jetzt ins Hier und Jetzt. Was liegt denn mal so flapsig gesagt auf deinem tagtäglichen Schreibtisch? Was sind denn so heute so deine primären Aufgaben im Berufsumfeld? Du bist jetzt bei der IDIGMA. Was machst du bei der IDIGMA?
Genau, also der Titel hat es ja vorhin schon gesagt. Also ich kümmere mich bei der IDIGMA um das ganze Thema Datenmanagement. Jetzt nicht so sehr in Bezug auf IT, sondern eher organisatorisch. Ja, also wie muss ich denn oder wie kann man denn das, was im Rahmen von Data Governance in irgendeiner Art und Weise entwickelt worden ist, operativ umsetzen? Ja, also klassisches Beispiel ist Datenqualität. Man hat vielleicht im Kontext von Data Governance erstmal herausgefunden, dass Datenqualität wichtig ist und bestimmte Regeln auch festgelegt, in welcher Qualität eben bestimmte Daten vorliegen müssen. Und das Datenmanagement nimmt diese Regeln und setzt das dann um. Ne? Also setzt die Regeln um oder setzt die Anforderungen in Regeln um, macht die dann messbar und misst dann die Daten, bewertet dann und legt Maßnahmen fest, wie sie dann optimiert werden können. Also das ist so dieser operative Teil, in dem ich dann per Rolle unterwegs bin. De facto ist es aber so, dass man Data Governance und Datenmanagement auch in den Projekten kaum trennen können, weil du kannst nicht das eine machen, um das andere zu lassen. Das greift einfach ineinander. Und so ist es einfach auch so, dass ich in den meisten Projekten tatsächlich auch mit den Kollegen irgendwie beides abdecke. Das fängt ganz oft an in der Status-Quo-Analyse, also ein bisschen Strategiearbeit, um zu gucken, wie können wir denn das ganze Thema Data Governance oder auch Data Excellence, wie es dann auch oft genannt wird, so strukturieren und vielleicht auch so später mal zur Umsetzung bringen, dass auch die Unternehmen, also die Organisationen einen echten Gewinn daraus schöpfen können. So.
Ja. Du sagtest jetzt am Anfang, du kümmerst dich bei der IDIGMA darum. Was du aber, glaube ich, meintest, ist, du machst das bei der IDIGMA für die Kunden der IDIGMA. Nicht intern, sondern für die Kunden der IDIGMA. Ihr seid ein Berater. Ne?
Genau. Berater, wobei wir das Wort Berater eigentlich gar nicht so sehr mögen. Das ist eher so Richtung Advisory. Und meine persönliche Philosophie ist eigentlich auch, ich möchte gar nicht als Beraterin so wahrgenommen werden. Ne? Also ich gebe mein Wissen gerne weiter und das auch sehr gerne auf Augenhöhe. Das heißt also für mich, ich tue alles, dass das Wissen in den Organisationen bleibt, in denen ich mal einfach beratend tätig war und dass ich die sozusagen befähige, dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch irgendwie selber zu laufen. Mhm. So das Ziel, was ich immer habe und ich denke, bislang läuft das eigentlich auch ganz gut.
Also Hilfe zur Selbsthilfe
sozusagen. Ja, der Enabler,
wenn
man das so.
Das muss ja auch funktionieren, denn wenn jemand dich nicht für den Rest der Zeiten quasi engagieren will, dann muss er ja irgendwann selber damit klarkommen und die Strukturen dann selber verwalten und instand halten können.
Ne? Genau, ja. Und da die Organisationen alle irgendwie unterschiedlich aufgestellt sind, auch unterschiedliche Ziele verfolgen, unterschiedliche Geschichten haben, liegt da einfach auch so ein bisschen das Interessante, dass man einfach bei jeder Organisation von vorne gucken muss, wie sind die eigentlich aufgestellt, was funktioniert denn da, was funktioniert denn nicht, was brauchen sie, wie kann man da rangehen, also immer wieder auch individuell und neu bewerten und zurückgehen, auch gucken, teilweise auch ganz viel Change Management, ja, auch vorsichtig eben heranführen an die Änderungen, die es da gibt und ja, das ist spannend, das kann man so sagen, ja.
Und jetzt sprichst du von Kunden und von Team. Bist du denn noch hauptsächlich beim Kunden oder managst du eher ein Team, das dann zum Kunden geht und du dann so ein bisschen so den erfahrenen Blick drauf wirfst mit 20 Jahren Wissen rund um Ameisen?
Also beides. Überwiegend noch selber beim Kunden, natürlich mit den Kollegen tatsächlich auch. Weil die Aufgaben sind halt vielfältig, ne? Also teilweise tatsächlich so eher taktisch-strategische Beratung, ne? Auf höherer und mittlerer Ebene, aber teilweise sind eben auch operative Tätigkeiten, die dann manchmal auch also entsprechend Kollegen machen, die dafür dann einfach besser ausgebildet sind. Aber ich bin noch sehr intensiv mit Kontakt mit den Kunden und ich glaube, wenn das nicht wäre, dann wird mir auch was fehlen.
Das kann ich verstehen. Jetzt sagtest du, die da zum Teil auch besser ausgebildet sind. Jetzt eine promovierte Naturwissenschaftlerin, und du hast ja vorhin auch selber schon gesagt, der kann man unterstellen, dass sie in einem abgeschlossenen Zeitraum sich in jedes Thema einarbeiten kann. Deswegen werden sie auch auf dem Arbeitsmarkt sehr, sehr gerne genommen. Aber nichtsdestotrotz an der einen oder anderen Stelle jemand, der jetzt vielleicht schon 10 Jahre SAP-Erfahrung hat oder andere Tools-Erfahrung hat, sind ja dann auch nicht ganz unwichtig. Habt ihr dann solche Leute in eurem Team oder hast du dir das nebenbei auch noch alles selber angeeignet?
Nee, also teilweise natürlich rutscht man da so rein, ja, also dass man sich zumindest mal behelfen kann, aber auch ganz klar, da haben wir natürlich auch Kollegen, die mit entsprechenden Fähigkeiten oder Netzwerk, wo einfach noch Kollegen sitzen, die entsprechende Fähigkeiten haben, sodass wir einfach sicherstellen können, dass wir alles haben, was wir brauchen, um letztendlich beim Kunden auch einen Mehrwert zu schaffen und da auch Erfolgserlebnisse zu schaffen. Also Erfolgserlebnisse für den Kunden auf der einen Seite und natürlich auch für uns, ne? Also gemeinsam feiern macht immer mehr Spaß. Das ja. Ne? Aber also wie gesagt, ich habe ja weder Informatik noch Wirtschaftsinformatik studiert. Das ist alles ja selber durch Erfahrung hinhören, zuhören, erlesen. Viel Zusammenarbeit auch mit Christine Weber, auch bei Christine Weber damals noch die ein oder andere Vorlesung bis heute auch gehalten oder teilweise Kurse für Bacheloranden oder Masteranden in bestimmten Bereichen auch gegeben, weil einfach ja diese Erfahrung in keinem Lehrbuch steht. Ja, das ist bis heute so. Von daher, ja, aber wenn wir natürlich Leute haben, die in ihrer Vita, was weiß ich, SAP-Beratung haben oder Erfahrung im Umgang mit Datenkatalogen oder so, ne, dann bitte, ja, das ist euer Feld, macht, was immer ihr tun müsst. Ich gucke mir da gerne was ab, aber da liegen die Kompetenzen ganz sicher dann auch eben bei denen, die sie wirklich haben.
Okay, verstanden. Gut, dann jetzt mal, so haben wir hier normalerweise immer so ein paar Standardfragen, aber ich will es mal so ein bisschen abwandeln. Jetzt gibt's ja mittlerweile durchaus auch die ein oder andere Gesetzgebung rund um das Thema Daten aus dem Haus geben, wie muss man damit umgehen und so weiter und so fort. Wo würdest du denn jetzt mal sagen, boah, verdammte Axt, was hat sich denn der Gesetzgeber bei dem Schmarrn gedacht? Oder umgekehrt würdest du sagen, ist ja alles super. Ja, ist ja, besser hätte ich es auch nicht hinbekommen. Gib uns also mal so ein bisschen Insights, wie du dazu stehst.
Ja, ich möchte diese ganzen Gesetzgebungsverfahren irgendwie grundsätzlich eigentlich gar nicht bewerten, weil ich immer denke, da haben sich schon Menschen zusammengesetzt und auch vom Verfahren her sich zusammengetan, diese Risikoabwägung, was passiert, wenn man es nicht macht, einfach viel besser machen können. Was in den Gesetzen, das wisst ihr besser als ich, und auch in den Vorgaben dann der Verordnung ja gar nicht steht, ist, wie setze ich das denn jetzt eigentlich in der Praxis um? Das fehlt ja, ja. Also da steht was und ja, und jetzt, was mache ich jetzt damit, ne? Und da ist ja wieder so ein bisschen so ein lösungsorientiertes Herangehensweise ist ja dann auch gefragt, dass ich sage, okay, was ist das Ziel? Das Ziel ist eben, das so zu machen, wie es in dieser Verordnung und diesem Gesetz steht und wie kommen wir jetzt dahin? Und das ist einfach so das Spannende. Was sind die Rahmenbedingungen? Ja, und was müssen wir denn noch beachten? Ansonsten ist es so, dass wir natürlich gucken, was ist möglich? Und nach meiner Erfahrung, aber wie gesagt, ich bin keine Juristin, dadurch, dass ja nicht das, wie man es machen soll, beschreiben muss, hat man da auch entsprechende Freiheitsgrade. Und ich sage immer, das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist gar nichts machen. Ja. Und wir unterstützen gerne auch dabei. Und wenn wir selber nicht weiter wissen, dann holen wir uns noch Kollegen an den Start, die einfach juristisch ausgebildet sind, die einfach dann auch nochmal aus der Perspektive und der Brille auch weiterhelfen können. Ja. Aber nichts machen, das ignorieren und das nicht gut oder blöd finden oder so, das hilft ja nicht. Ja. Und ich denke, gerade in den heutigen Zeiten Digitalisierung und Data Act und AI Act und so, das wird sich alles noch zeigen, wie sich das etabliert. Das hat sich auch bei der DSGVO, hat das ja auch einige Zeit gedauert, bis das einigermaßen etabliert ist, aber bis heute gibt es ja auch noch ungelöste Dinge. Bis heute nehmen ja die Aufsichtsbehörden noch diese beratende Funktion wahr. Das wird bei den anderen Themen genauso sein und da ja wird man einfach auch schauen, wie finde ich eigentlich, die Unternehmen sind auch da gut drauf zu reagieren. Und da bin ich auch mal gespannt, was das eingeladen dann mit sich bringen wird.
Ja. Ja, denn der Nachteil daran, dass das zum Beispiel DSGVO ja nicht sagt, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen muss, ist natürlich, dass man keine allgemeine Vorgabe für alle hat. Aber der Vorteil ist ja, dass man seinen eigenen Weg dann finden darf. Ne? Und genau. wie du schon sagst, auch Argumentationsspielraum hat und Handlungsspielraum ist entweder so zu machen oder eben so, weil es gerade kein starres Korsett in der DSGVO gibt. Aber viele haben halt die Angst vor dem leeren Blatt. Also irgendwie, wie starte ich? Wie fange ich an? Das ist ja immer so der Punkt. Ich weiß jetzt ungefähr, wo die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, aber wie setze ich es wirklich um? Wie bringe ich die PS auf die Straße? Und wie mache ich das möglichst so, dass ich jetzt nicht nur irgendwas DSGVO-mäßig mache und es dann halbwegs in den Griff bekomme und dann kommt der Nächste mit dem Data Act und der KI-Verordnung um die Ecke, dann fange ich wieder von vorne an. Also Ziel ist ja, und das denke ich mal vielleicht bei euch ja auch, dann mitzudenken, wie kriege ich eine Struktur da rein, die möglichst auf alle Regularien zielt, wo ich also vielleicht dann quasi hingucken kann und sortieren kann, okay, das sind personenbezogene Daten, das nicht. Das sind Dinge, die ich in einem strukturierten Format nach Data Act bereitstellen könnte und müsste und so weiter. Und das sind Dinge, die ich in eine KI schmeißen könnte. Ja, das muss man ja heutzutage, oder sollte man sogar heutzutage im Grunde alles mitdenken.
Also ich glaube, das ist auch möglich, ne? Also diese Struktur, von der du gesprochen hast, das ist ja auch ein guter Weg, um eine robuste Organisation aufzubauen, weil es gibt immer wieder neue Herausforderungen und auch die regulatorische Seite, das wird ja immer mehr, als dass es weniger wird, ne? Und auch die Anforderungen an die Daten, die von morgen, die kennen wir heute noch nicht, ne? Ja. Also KI kam auch relativ schnell. So, das heißt, also das Ziel ist eigentlich immer zu gucken, okay, welche Daten haben wir? Mal ganz grundsätzlich, ja, das braucht man auch bei der DSGVO, sollte man sich Gedanken machen. Also jetzt vielleicht nicht nur personenbezogene Daten, sondern eben auch ja Materialstammdaten und so weiter und so fort. Da gibt es mittlerweile auch schon genug andere Gesetzgebungen, wo man das eigentlich braucht, dass man das irgendwo vorbereitet haben sollte. Was immer auch hilft, ist, wer ist eigentlich dafür zuständig? Ja, wer sind meine Ansprechpartner? Wer kann denn darüber entscheiden? Sehr einfache Frage, in der Umsetzung nicht immer ganz so einfach zu lösen, aber auch da kann man also immer ansetzen und dann einfach gucken, wie werden denn heute die Daten verarbeitet und für welche Verarbeitungszwecke. Das ist jetzt wenn ich das so locker erzähle, hört sich das total einfach an, ne? Aber das ist natürlich nicht so einfach linear, wie sich das so anhört, ja? Die Unternehmen sind gewachsen, die haben alle ihre eigene Historie. Wenn man die IT-Landschaft anschaut, auch die ist gewachsen. Da muss man also wirklich auch erfinderisch sein und mit viel Geduld und auch gucken, was ist denn möglich in dem Unternehmen und nicht nur was und wie können wir da eigentlich zielgerichtet auch vorgehen. Und das ist das, also auch dann dieser kreative Teil der Arbeit, ne, der mir dann irgendwie Freude macht, auch zu gucken, hey, wie funktioniert der eigentlich? Gibt's was früher funktioniert hat? Wie können wir das heute aufziehen? Ähnlich irgendwie Herangehensweise, wo habt ihr schon Erfolg gehabt? Was sollte man einfach lassen, weil das nie funktioniert? Wo sind die Fettnäpfchen, in die ich tunlichst nicht springen sollte? Also einfach auch nochmal so auf einer ganz menschlichen Ebene abfragen, wie man das eigentlich ganz gut in den Griff kriegen könnte. Mhm. Das ist schon ganz gut, das macht auch Spaß, ja.
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele der Projekte sehr schlecht planbar sind, dass man also vorher noch gar nicht weiß, worauf man da stößt, wenn man anfängt, die Datenstrukturen, sofern sie denn vorhanden sind, freizulegen und man noch nicht genau weiß, wo stoße ich jetzt drauf und welche Datensilos habe ich da und wer hat da noch eine Excel-Tabelle und wie wird das gemacht? Das ist, glaube ich, auf der einen Seite herausfordernd, das zu planen, zeitlich und vom Budget her, weil man, glaube ich, viele Dinge erst entdeckt, wenn man anfängt, den Weg zu gehen. Das ist bei der Umsetzung von Datenschutzvorgaben ganz ähnlich häufig, weil sich die Leute eben vorher die Gedanken noch gar nicht gemacht haben und gar nicht wissen, was alles dazugehört. Deswegen können sie das oft gar nicht so einschätzen, ne? Auf der anderen Seite stelle ich es mir sehr, sehr spannend und jedes Mal so ein bisschen neu vor, weil jedes Unternehmen dann in seinen Strukturen, wie du schon sagst, eben anders ist. Habt ihr denn im Wesentlichen Unternehmen als Kunden oder sind da auch ein paar Behörden dabei?
Sowohl als auch. Also ist ein guter Mix.
Ein guter Mix, okay. Ich hätte jetzt gedacht, Behörden eher weniger.
Also Behörden jetzt in Form von tatsächlich also Städten und Gemeinden, ja. Ja. Also die ja alle irgendwie auch vor diesen Herausforderungen stehen, aber auch viele privatwirtschaftliche Unternehmen, ne? Und was du sagst, ja, also es ist immer so ein Faktor da, was wir einfach nicht wissen, ne? Aber letztendlich kommen ja auch die Kollegen mit einem konkreten Anliegen. Das sich schon in irgendeiner Art und Weise ein bisschen abgrenzen lässt, ne? Und dann ist es natürlich die Kunst der Projektbeschreibung, dass man einfach sich vorher nochmal zusammensetzt und sagt, okay, was betrachten wir und was betrachten wir nicht? Und mit einer robusten Projektorganisation am Ende auch in der Lage ist, ja, Unerwartetes vernünftig zu adressieren, ne? Ja. Dass man gar nicht erst irgendwie Krise oder Eskalation kommt und das klappt in der Regel eigentlich auch ganz gut.
Mhm. Cool. Okay, aber du hast ja, um nochmal ein bisschen im Blick zu weiten sozusagen, du hast ja dann nicht nur in Anführungsstrichen diesen Kundenprojekten zu tun, sondern du schreibst ja auch mal das ein oder andere Buch, was wir auch schon hier besprochen haben und du hältst, ich habe das eben richtig verstanden, auch den ein oder anderen Vortrag oder Vorlesung, also ein bisschen links und rechts von deiner Haupttätigkeit auch unterwegs. Macht dir das Spaß oder siehst du das eher als notwendiges Übel, um halt Fachwissen zu transportieren etc.?
Ach, das macht mir Spaß. Ich kann das auch nicht abschalten. Also das ist nicht immer ganz einfach. Also gerade dieses Bücherschreiben und die Zusammenarbeit mit Christine Weber, mit der ich ja auch schon so sehr viel zusammengearbeitet habe, also auch autorentechnisch irgendwie, das macht mir einfach Freude. Ne? Also andere haben Hobbys, ich mache das, wenn man so möchte. Ameisen habe ich auch noch ein bisschen als Hobby. Das kommt so aus mir raus, ja, auch so, weil ich einfach sehe, was denn bekannt ist, ja, und auch in Gesprächen mit Kunden oder mit Kollegen oder so, wo einfach so diese Schmerzen aktuell sind und wo sie nicht weiter wissen. Und die Bestrebung ist, das tatsächlich da auch irgendwo zu helfen, zumindest mal eine Starthilfe zu geben, dass das Thema irgendwie handhabbar wird und zumindest die ersten Meter da erstmal ganz gut überstanden werden. Und ich habe das ja selber erfahren, weil ich es nicht studiert habe und also das kann man auch in der Form, glaube ich, gar nicht studieren, bis heute nicht. Deswegen ist es mir einfach auch irgendwo ein Anliegen, das weiterzugeben, ja, weil es ist ein tolles Thema, Daten, egal was, kann man nur staunen und sich über Möglichkeiten freuen, ja, manchmal auch ablehnen, aber grundsätzlich denke ich, ist das eine positive Sache, ja.
Jetzt kommt mir gerade eine Idee, nur mal Interesse habe, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, du kennst ja bestimmt diese Buchreihe für Dummies, ja. Oder für Dummies. Ja. Ließe sich das Thema Datengovernance auf so ein Niveau runterbrechen, dass man wirklich in diesem, muss nicht in dieser Reihe sein, aber in so einem Format sagt, pass auf, wenn du ganz klein und ganz banal anfangen willst, in einem 0815 mittelständischen Unternehmen, die ja, egal welche Branche, zum Teil die gleichen Probleme haben. Ja, dann musst du das machen, das sollst du nicht machen und das musst du noch beachten und dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Ließe sich das so runterbrechen oder ist das zu komplex, diese Materie?
Also es kommt darauf an, mit welchem Anspruch du an die Sache rangehst. Ne? Also wenn du es natürlich einfach haben willst, dann kaufst du dir so ein Data Governance für Dummy-Buch. Ich habe einfach, also was ich beobachte und da...
Gibt es sowas, ist die Frage. Also für den Quick and Dirty Start quasi. Und wenn nicht, wenn es das nicht gibt, nimm die Buchidee gerne auf.
Genau, also nee, wenn es das noch nicht gibt, dann bitte Leitfaden für die Praxis Data Governance kaufen, da wird dir geholfen, da kriegst du sogar noch Praxistipp, ne? So, also die Geschichte von dem Buch war ja auch tatsächlich Christine Weber und ich wollte dann gar nicht so viel schreiben, ne? Das hat irgendwie so ergeben, es wurde ja immer groß und größer. Aber bei diesen irgendwas für Dummies, die bleiben ja an einer gewissen Oberflächlichkeit, ne? Weil so, und wie auch bei Data Governance, bei vielen anderen Themen auch, kommst du da an natürliche Grenzen, wo du einfach gucken musst, okay, mit dieser Oberflächlichkeit komme ich jetzt hier nicht weiter. Und was dann? Und dieses was dann, das bleibt halt dann halt irgendwie auch oft offen. Und von daher habe ich noch nicht schon mal nachgedacht.
Ja gut, das ist dann der Punkt, wo man den nicht so genannt werden wollenden Unternehmensberater zu sich ins Unternehmen holt.
Genau, ne? Aber man kann tatsächlich auch den Unternehmensberater dazu nehmen und gleich das richtige Buch kaufen.
Ja, das Buch, was ihr geschrieben habt, ist ja nicht schlecht, aber ich finde es stellt die Materie natürlich gut dar, aber es zeigt auch, wie komplex das Ganze ist und sein kann.
Ja.
Deswegen war halt auch mein Gedanke, dass man das Ganze in einen sehr einfach zu handhabenden Leitfaden, so nach dem Motto für Dummies, irgendwie reinbringen kann, um den Menschen den Zugang dazu leichter zu machen, ne? Um das ein bisschen niedriger, schwelliger zu machen und zu sagen, wenn man so und so kann ein Weg sein, ist natürlich nicht alles, ist ein einfacher, kleiner Weg, aber so kann es sein. Und die Leute ins Tun zu bringen, damit sie feststellen, ist alles gar nicht so schlimm. Ähnlicher beim Datenschutz gibt es das auch so vom Ansatz her, dass man sagt, ja, setz das um und beachte das, dann bist du schon auf einem halbwegs guten Weg, damit die Leute verstehen, ah, okay, ist gar nicht so schlimm, wie sich das immer anhört, sozusagen. Mhm. Zumindest so die ersten Schritte. Natürlich sind viele Dinge komplex, klar, aber so als Einstieg.
Also ich glaube, wenn du dieses Buch nimmst und nimmst praktisch nur das eine Kapitel oder die zwei Kapitel raus, dann bist du relativ bei dem Format. Was dieses, also der Leitfaden für die Praxis ja hat, was du in diesem Dummies nicht findest, ist ja praktisch fast schon ein Drittel des Buches über ganz wirklich praxisnahe Hinweise, die jeder nutzen kann. Mhm. Ja, baue dir eine Tabelle, fülle sie so auf, ja. Und tatsächlich diese Praxishinweise pro Data Governance Aspekt nochmal aufgeschlüsselt, ne. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert, dass man sagt, oh, ich habe ein Problem wie für Rollen, ja, wo gehe ich dann ran? Ah ja, interessant, hier ist ja sozusagen die Möglichkeit, wie ich mit dieser ganzen Rollenthematik dann irgendwie auch umgehen kann. Und das ist, glaube ich, nochmal der Mehrwert, dass man hier einfach so ein bisschen das Rundum-Wunschlos-Paket vielleicht auch findet, wo man eigentlich auf fast alles so die Antworten findet, was man da so hat. Und diese Praxis, also für diese Dummy-Bücher, das ist ja teilweise auch, glaube ich, von Unternehmen selbst geschrieben. Da muss man also auch gucken, von wem kommt das dann? Ja. Oder wer sind denn da die Autoren? Müsste man gucken, aber das war eigentlich auch nicht der Anspruch.
Ja, ja, klar. Nee, klar, also das, die Praxisnähe und die Tipps und so weiter, das hatten wir damals, glaube ich, auch in der Vorstellung durchaus lobend erwähnt. Aber es ist natürlich eingetaucht in ein sehr umfangreiches Werk und das schreckt vielleicht beim Kauf erstmal den einen oder anderen ab oder der eine oder andere sagt, ja, jetzt muss ich die Anfangskapitel auch noch lesen, bevor ich das dann kann und so weiter. Was ich immer feststelle bei diesen Verdammnisbüchern ist die Eintrittsschwelle sehr, sehr niedrig. Ja. Ja, und die meisten Leute haben da keine, in Anführungsstrichen, Angst vor oder Bedenken, dass sie jetzt mit dem Thema nicht klarkommen, weil sie wissen, sie kriegen es quasi auf dem Silbertablett serviert. Und deswegen wäre es meine Idee, weil Datengovernance so wichtig ist. Ne? Den Leuten, und gerade den kleinen Unternehmen, die jetzt nicht in die Buchhandlung gehen und so ein 300, 400 Seitenwerk kaufen, sondern die sagen, ich will, dass mir jemand sagt, tu das, und ich will da nicht 300 Euro die Stunde für bezahlen für den Berater oder wie viel auch immer. Ja, das wäre vielleicht ein Ansatz.
Also das ist natürlich in der Tat eine Überlegung wert. Und wenn du sagst, naja, wie viel Data Governance darf es denn sein? Ja, also und da muss man sicherlich auch unterscheiden zwischen kleinen Unternehmen, klar, vielleicht auch Handwerksbetriebe, ja, oder ganz großen Konzernen. Ja, da kann natürlich, das Buch beschreibt das natürlich irgendwie modellhaft, aber es muss natürlich auch da wieder angepasst werden. Aber wenn wir zum Beispiel auch in den öffentlichen Bereich gucken, eine kleinere Kommune im Vergleich zu einer Großstadt, ja, also die haben, wie soll das gehen, ne? Allein die Manpower, die da zur Verfügung steht, kann ja gar nicht aufgefangen werden. Ne? Von daher ist es eigentlich sinnvoll, immer zu gucken, und da bin ich mir nicht wirklich sicher, ob dieses Data Governance für Dummies die Antworten gibt. Also wie kann es auch für meine Organisation funktionieren? Und das andere ist ja bei Data Governance, wir gucken ja auf Organisationsstrukturen. Ja, das heißt also, die Menschen müssen mitmachen und das muss dann gut passen und passend gemacht werden. Und so einfach ist es nicht. Ich glaube, wenn es wirklich einfach wäre, hätten wir das Problem heute nicht.
Das kann sein. Das ist dann, schade, ich dachte, ich hätte eine super Idee. Aber
ich gucke mir gerne an und melde mich nochmal bei dir. Vielleicht sprechen wir das nächste Mal drüber, aber ich habe das so auch noch nicht wahrgenommen. Es gibt auch tatsächlich nicht viele deutschsprachige Bücher in der Form zum Thema. Ne?
Ja.
Englischsprachiges, aber und das Thema entwickelt sich auch weiter. Mal schauen.
Gut. Ich finde es enorm wichtig. Ich würde mich über jede Veröffentlichung freuen, die es den Leuten vereinfacht.
An der Stelle verweise ich nochmal gerne auf das Buch von Christine Weber und unserer Gesprächspartnerin heute, Christiana Klingenberg, Data Governance, der Leitfaden für die Praxis. Und so dick ist das Buch ja auch gar nicht. 291 Seiten. Ich habe gerade nochmal reingeguckt über die Leseprobe des Hansa Verlages. So etwa 260 Seiten sind quasi so Hardcore, wo es quasi ums Eingemachte geht. Das kann man sich sicherlich kaufen für rund 50 Euro. Und da findet man dann auch sicherlich die wichtigen Themen drin. Und wie ich das ja bei allen Fachbüchern immer sage, die haben kein Happy End. Die heiraten auch nicht am Ende. Das heißt, man kann die Kapitel lesen, die einen interessieren. Und die anderen kann man gegebenenfalls einfach mal anlesen und danach entsprechend überspringen und dann vielleicht dem Kollegen weitergeben, der sich dann vielleicht für den Bereich interessiert. Aber nichtsdestotrotz, an dieser Stelle wollen wir der Christiana ganz, ganz herzlich für ihre Zeit und für ihre Mühen heute danken. Wir wollen uns aber auch bei euch, ja, Christiana?
Noch eine Seite, eine Sache möchte ich noch ergänzen.
Ja, das gerne.
Data Governance, der Leitfaden für die Praxis. So, und ab Mitte August erscheint Datenqualität, der Leitfaden für die Praxis. Ein Schwesterbuch, ja, ähnlich auch vom Aufbau. Aber da geht es dann tatsächlich schwerpunktmäßig um das Thema Datenqualität, und nimmt auch direkt Bezug dann auf dieses Buch. Aber das Thema ist auch so groß, dass wir gesagt haben, das lohnt sich tatsächlich, dann nochmal genauer hinzugucken. Das wollte ich noch kurz loswerden.
Ja, gerne. Vielen Dank für den Hinweis. Wir werden das Buch uns mit Sicherheit anschauen und auch rezensieren, weil Data Governance, Datenqualität sind natürlich, ja, gehen Hand in Hand, wie du schon sagtest. Und ein nicht weniger wichtiges Thema, weil da sehe ich auch zum Teil bei Kunden Dinge, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn es um das Thema Datenqualität geht. Und auch da wieder den Endgegner, das Freitextfeld. Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drüber philosophieren.
Wäre vielleicht ein eigenes Buch wert.
Genau. Das Freitextfeld.
Nein, Spaß. Für die Praxis, ja. Do's und don'ts. Da hätten wir das dann für Dummies.
Macht es nicht.
Don't do it. Genau. Okay. Ja, mit diesem leicht humoristischen Ausklang. Vielen Dank, liebe Christiana, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wenn du magst, darfst du auch gleich nochmal kurz das Schlusswort sprechen. Aber vor dem Schlusswort haben die Leute noch das der Social Media, YouTube, Podcast betteln gesetzt. Und zwar betteln wir um ein wenig Liebe. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Sternchen vergebt, wenn ihr uns Daumen nach oben gebt, ganz abhängig davon, auf welcher Plattform ihr seid. Wir würden uns auch sehr über Kommentare freuen. Da gibt's im Moment leider noch ein bisschen wenig, weil das hat auch was mit Daten zu tun. Das tut dem Algorithmus nämlich gut, wenn ihr all das macht. Ist ja Daten, damit andere Leute auch mitbekommen, dass wir diese spannenden Videos hier machen. Und dann bedanken wir uns bei euch. Und Christiana, du darfst, wenn du magst, noch die letzten Sätze sagen.
Ja, vielen Dank erstmal an euch beide und letzter Satz sehr gerne. Ja, Daten, also wir wissen nicht, was morgen noch kommt, aber bleibt dran, das Thema bleibt spannend und das ist wirklich es ergeben sich unfassbare viele Möglichkeiten, nicht abschrecken lassen, immer wieder gucken, es lohnt sich auf jeden Fall.
Macht's gut, bis dann, tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss.